Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, um Menschen und um Abenteuer. Wir sprechen mit Experten über alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren, alle 14 Tage neu.
Herzlich willkommen zur Jungfernfahrt auf dem Segelpodcast der Yacht. Ich bin Tim Kruse und in dieser ersten Folge sind mit an Bord Christina Müller, Redakteurin der Yacht und mitverantwortlich für die Themen dieses Podcasts. Und der Chefredakteur Wassersport Digital, Lars Bolle. Lars, wir beginnen unhöflicherweise mit dir. Verrat uns, warum braucht die Yacht jetzt einen Podcast?
Ich könnte ja sagen, besser spät als nie, weil alle einen haben, aber ganz so einfach ist es nicht. Wenn ich da ein bisschen aushole, ist es tatsächlich so, vielleicht mal ein Gleichnis zum America's Cup zu bringen. Im America's Cup wird ja auch immer die neueste Technik ausprobiert, Foliensegel, Squarehead-Köpfe von Großsegeln. Und das dauert dann ganz gerne 15, 20, manchmal länger Jahre, bis das in dem Fahrtensegelbereich ankommt. Und so ist es bei uns auch einfach. Wir haben das natürlich lange beobachtet. Früher war die Yacht, ich sag früher, vor vielleicht 20 Jahren, war die Yacht die Bibel der Segler. Da gab es nichts anderes. Das waren die Anfänge des Internets. Da hat man die Yacht gelesen und hatte bis auf wenige Zeitschriften links und rechts keine andere Quelle. Heute geht das in alle Richtungen. Das ist der eine Grund. Und der andere ist auch, weil wir natürlich sehen, was beim Podcast abgeht. Jeder hört heutzutage irgendwelche Podcasts. Ich sehe das bei meinen Kindern selbst oder höre das vielmehr bei meinen Kindern, dass da morgens schon irgendwas wieder läuft. Und dann haben wir uns gefragt, sag mal, sollen wir das eigentlich auch mal machen? Was können wir denn erzählen? Haben wir so? Und da sind bei uns auch immer, weil wir immer ganz alles genau machen wollen und so die halbe Diplomarbeit in jedem Artikel. Und dann haben wir aber gedacht, Mensch, da ist hinter jedem Artikel sind so viele Geschichten, die man erzählen kann. Und warum machen wir das nicht einfach mal und gucken mal, wie es ankommt? Und ich glaube, deswegen sitzen wir heute hier.
Christina, du bist bei euch zuständig fürs Ressort Panorama, machst ganz viele bunte Themen. Und als dann dieses Thema Podcast aufkam, ging deine Hand als erste hoch. Warum?
Ich finde es super, dass wir das jetzt machen und vor allem eben auch die Chance haben, die Themen, die wir erzählen, auch über diesen Kanal auszuspielen und auch ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, dass wir einfach schaffen können, die Themen, die wir bisher im Print und online haben, auch auf die Ohren zu bringen, dass man vielleicht auch die Yacht zwischendrin mal hören kann, dass man die Leute, mit denen wir sonst Interviews führen, in gedruckter Form, dass man von denen auch wirklich die Stimme hört und ihre Abenteuer sozusagen direkt aufs Ohr bekommt oder das Expertenwissen, das sie mitbringen, die Nutzwertthemen, dass wir die einfach auch in dem Medium Podcast rüberbringen können. Und da im Prinzip die Themen, über die wir berichten, dass wir die da auch auf die Ohren bringen, Segeln auf die Ohren sozusagen.
Du bist selbst Seglerin. Hast du ein Lieblingsthema oder irgendwas, worüber du sagst, oh, das müssen wir im Podcast unbedingt bringen?
Lieblingsthema habe ich natürlich, das ist Langfahrt- und Blauwassersegeln. Da werden wir bestimmt auch spannende Gäste haben aus dem Bereich, aber nichtsdestotrotz wollen wir unbedingt versuchen, das ganze Themenspektrum abzubilden, dass wir unbedingt nicht nur uns auf irgendein Thema fokussieren, sondern, wie gerade schon gesagt, diese ganze Bandbreite abdecken und Segler, Experten, aber auch uns Redakteure zu Wort kommen lassen, vielleicht auch mit Geschichten hinter den Geschichten, die sonst vielleicht gar nicht erzählt würden.
Lars, du sprichst so ungern über dich selbst und du bist so ein angenehm zurückhaltender Anti-Angeber, muss man echt klar sagen. Trotzdem muss ich mal für dich angeben und sagen, du warst deutscher Meister im Findingi. Die meisten, die uns zuhören, wissen, was das für eine Klasse ist und wie schwer die auch ist. Du bist seit über 30 Jahren bei der Yacht. Du hast auch Yacht Online aus der Taufe gehoben. Jetzt kommt dieser Podcast. Hast du manchmal das Gefühl, dass es dann am Ende vielleicht doch einfach zu viel ist und wir wollen doch eigentlich nur segeln?
Erstmal danke für die Blumen. und ja, absolut habe ich das Gefühl, aber es geht halt nicht anders. Mhm. Wieder das Beispiel, meine Kinder kennen kein Printprodukt mehr einfach. Mhm. Ne? Und wir könnten uns jetzt auf die Yacht natürlich versteifen und immer wieder Yacht produzieren, aber die Welt ist halt anders und deswegen müssen wir spreizen, aber wir wollen auch spreizen. Mhm. Das ist immer so ein bisschen so ein zwiespältiges Gefühl. Was können wir noch alles obendrauf? Was müssen wir? Was wollen wir? Und in dem Fall hier wollen wir, weil das ist ja in Anführungsstrichen leicht erzählt, aber wir haben eben auch was zu erzählen, was eben hier hinter den Geschichten steht, so eine Art Schlüsselloch-Perspektive zu bilden oder zu bieten eben zu Themen, was ist da hinter den Kulissen manchmal gelaufen und so. Also insofern, ja, es wird immer mehr, aber das ist ja auch irgendwo eine Herausforderung, auch eine Chance. Wir haben eben die Chance, es viel mehr zu verbreiten als früher.
Tim, du bist auch ein spannender Segler und Moderator und Journalist und du moderierst unter anderem den Podcast Meilen und Zeilen im Delius Glasing Verlag, in dem ja auch die Yacht erscheint. Und du sprichst dort mit vielen Buchautoren über ihre Abenteuer. Bist du selbst einer oder hörst du lieber ihre Geschichten?
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, eines meiner Merkmale. Ich bin ganz viel gesegelt natürlich. Ich bin aber auch auf dem Stand-Up-Paddleboard zum Beispiel als erster Mensch die gesamte Donau runtergepaddelt. Ich bin den Nil gepaddelt, den Rhein, die Elbe, die Biskaya, ganz viel als erster Mensch überhaupt. Und das begann aber alles mit dem Segeln. Ich habe mir 2002 nach der Kirch-Pleite, die meisten erinnern sich daran, das war damals, Leo Kirch ist als Medienmogul pleite gegangen. Ich war damals RAN-Reporter. Ich stand auf der Straße plötzlich, hatte aber relativ viel Geld verdient und habe mir dann ein Segelboot gekauft und bin ans Mittelmeer gezogen für 2 Jahre und habe dann auf meinem Boot gelebt. Und seitdem unternehme ich halt vor allem dein Lieblingsthema Langtouren, so viel ich kann, so viele Ozeanüberquerungen, wie es geht. Und ja, kenne mich im Grunde im Segeln gut aus, weil ich auch lange Segelreporter war.
Als erster Mensch überhaupt, wo, wie, was gepaddelt?
Ich bin die Donau komplett von Donau-Eschingen ins Schwarze Meer gestand-up-paddelt. Ach. Und das hat vor mir noch nie ein Mensch gemacht. Und ich glaube auch nach mir noch nie ein Mensch. Also da bin ich der Erste. Und habe darüber auch ein Buch geschrieben, Ein Mann, ein Board. Auch natürlich bei Delius erschienen. Und dann bin ich als erster Mensch die Biskaya gepaddelt, also die komplette spanische Nordküste runter. Ich habe quasi den Jakobsweg auf dem Wasser gemacht.
Aber warum macht man das? Ich glaube, ein Segel auf dem Brett wurde schon vor 50 Jahren erfunden.
Ich höre deinen Sarkasmus. Ich bin natürlich auch Windsurfer. Und zum Windsurfen brauchst du Wind. Und den hast du natürlich nicht immer. Und vor allem auf dem Fluss bist du ja extrem beschränkt. Und ich finde, Flüsse runterpaddeln ist eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen, die ich mir vorstellen kann. Also diese Donau durch 10 Länder zu paddeln, durch so viele Kulturen, durch so viele Naturen auch, das war ganz großartig. Und das ginge natürlich mit dem Segel überhaupt nicht, weil die Donau, obwohl sie dann am Ende mehrere hundert Meter breit ist, kommst du da nicht runter. Und dann nutze ich gerne die Kraft des Flusses und paddel damit. Und das war ein überwältigend schönes Abenteuer.
Was war dein größtes Segelabenteuer, Tim? Oder sagst du an dieses Erlebnis auf dem Board kommt gar nichts ran, nichts unter Segeln?
Nee, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen, Segeln und Zappen. Mein größtes Segelabenteuer war eindeutig, als ich dann damals am Mittelmeer lebte. Auf meinem Boot sprach mich ein Skipper an und fragte, ob ich mit ihm ein Boot bis nach Tahiti überführen würde. Und da war für mich völlig klar, ja sicher, also sofort. Und ich habe noch nie eine Langtour in der Form gemacht. Und dann sind wir mit noch 2 Franzosen, also wir waren insgesamt zu 4 dann, sind wir nach Sable d'Olonne gefahren. Da werden die ganzen französischen Boote Beneteau und so hergestellt und haben dann eine nagelneue 42 Fuß Oceanis gekriegt und sind dann zu 4, eben diese 3 Franzosen und ich, über die Kanaren durch den Panamakanal in 3 Monaten nach Tahiti gesegelt. Und das war mit Abstand das größte Abenteuer meines Lebens und hat auch mein Leben komplett verändert, weil es mir völlig neue Horizonte eröffnete. Ich wusste nichts vorher von der Möglichkeit, solche Touren auf einem Boot zu unternehmen. Also ich wusste es, weil ich natürlich auch schon seit 30 Jahren die Yacht lese, aber ich wusste nicht, wie das dann tatsächlich geht und wie das ist und dass es echt auch für mich möglich ist. Und das hat mein Leben komplett verändert.
Dann verrat uns noch kurz, gibt es einen Segler oder einen deiner Segel-Interviewpartner bisher, der dich besonders inspiriert hat oder von dem du etwas gelernt hast oder von dem du sagst, wow, was für eine coole Socke, da kann ich mir noch wirklich eine Scheibe von abschneiden?
Auch wenn es bestimmt abgedroschen ist und er eh schon so viel Fame abkriegt, aber Boris Herrmann ist schon jemand, zu dem ich extrem aufschaue. Das ist ein Typ, der ist ja wie wir alle, ja, der kommt ja aus ganz normalen Verhältnissen und hat sich dann da hochgearbeitet und der ist ja mittlerweile sowas wie der Reinhold Messner der Meere. Den kennt fast jeder Deutsche und das als Segler, ja, das ist ja jetzt keine populäre Sportart in dem Sinne. Und was er geleistet hat und was er immer noch leistet und was für ein netter, cooler Typ er ist, das finde ich ganz herausragend. Der ist mir echt ein großes Vorbild, weil er auch mit allem, was er erreicht hat, der ist immer auf dem Boden geblieben. Der ist aber auch jetzt nicht besonders freundlich, also freundlicher, als er sein müsste, um nicht arrogant zu wirken oder so, wie es sonst oft mit prominenten Menschen ist, sondern der ist stinknormal, so wie er ist. Und das finde ich ganz toll. Und von dem wird noch viel kommen. Und irgendwann wird er auch die Vendée Globe gewinnen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist ein Typ, da sage ich, oh, zu dem kann ich aufschauen, auf jeden Fall.
Und verraten wir zu viel, wenn wir an der Stelle sagen, dass sich auch unsere Hörer dann bald hier einmal auf Boris Herrmann freuen dürfen?
Ihr werdet es nicht glauben, ich interviewe heute Nachmittag Boris Herrmann. Also es hat ewig gedauert. Entweder konnte ich nicht oder er nicht, weil bei ihm natürlich ist es umso schwieriger, weil er ständig auf See ist. Und auch der Zeitunterschied macht es nicht einfach, ihn zu kriegen. Aber jetzt habe ich ihn endlich und freue mich sehr, nachdem er ja jetzt endlich in Europa ist. Er ist als Vierter angekommen, ihr habt das wahrscheinlich mitgekriegt, auf seinem Ritt nach Hause. Und ich bin gespannt, wie es mit ihm wird und möchte mit ihm unbedingt auch über die Umwelt sprechen, über Umweltproblematik, über das Segeln allgemein, auch von meinen Erfahrungen berichten. Ich bin 2003 von Sable d'Olonne in die Karibik gesegelt und da haben wir von Frankreich bis in die Karibik eigentlich immer die Angel rausgehalten und einen Fisch nach dem anderen rausgeholt. Und 2018 bin ich von der Karibik auf die Azoren gesegelt und wir konnten quasi gar nicht angeln, wegen der Algen, die da überall rumschwimmen. Und das hat sich tatsächlich dramatisch verändert. Und da möchte ich mit Boris drüber sprechen, auch über Greenwashing. Wie green ist denn unser geliebter Segelsport eigentlich? Also wir stellen da riesige Plastikkähne her, sehr viel Carbon, was jetzt auch nicht ideal für die Umwelt ist. Auf die Regatten werden Boote verschifft oder gar geflogen. Ganze Crews fliegen um die Welt, um auf irgendwelchen Regatten weltweit teilzunehmen. Also so richtig clean ist das nicht, so ganz sauber ist das manchmal nicht. Und ich würde total gerne von Boris erfahren, eben, wie sieht er das eigentlich? Wie grün ist Boris eigentlich selbst?
Die Yacht hat gerade ein Sonderheft herausgebracht, da geht es um Nachhaltigkeit, genau diese Themen. Mhm. Und da sind echt interessante Geschichten drin, hätte ich auch nicht gedacht. Also so ein Vergleich, mhm, Ökobilanz, Motorjacht, Segeljacht, auch andere Geschichten, wo sind schon die ersten oder schon weiterführende Schritte in Nachhaltigkeit und so. Es ist echt interessant. Also kann ich nur empfehlen, sich das mal durchzulesen.
Wie kommt ihr auf solche Themen? Also erklär uns und allen, die so gerne die Yacht lesen, wie entwickelt sich sowas? Was ist da bei euch der Prozess?
Das ist meistens ein fließender Prozess tatsächlich. Wir haben einmal im Jahr, nächstes Jahr wird es vielleicht ein bisschen öfter, haben wir so Schwerpunkthefte, so ein Heft im Jahr. Und da überlegen, mhm, wir natürlich, was ist jetzt gerade, was liegt auf der Schiene, was können wir machen? Und dann hat sich das bei Nachhaltigkeit, beim Thema Nachhaltigkeit hat sich ergeben, Mensch, da ist jetzt so viel passiert und da kannst du in die Werften gucken, da kannst du eben so ein Vergleich, Motorboot, Segelboot, wie ich gesagt habe, andere Geschichten, die da drin sind. Und dann hat sich das gegeben, Mensch, dann machen wir doch ein Nachhaltigkeitsheft einfach mal, weil das ist, wer redet nicht über Nachhaltigkeit im Moment und CO2-Abdruck, mhm, und so weiter. Und das ist eigentlich, ist das nicht von langer Hand vorgeplant und da gibt es auch keinen Redaktionsplan über 5 Jahre hinaus oder so, sondern das ergibt sich, das ist ja auch Journalismus halt, ergibt sich aus dem Tagesgeschäft tatsächlich. Mhm.
Mhm. Christina, du hast vor 7 Jahren ein Volontariat bei der Yacht gemacht. Verrat uns doch mal, warum eigentlich bei der Yacht? Also ich meine, dir stehen vermutlich auch andere Möglichkeiten offen. Warum bist du bei der Yacht gelandet?
Das ist eine gute Frage. Das schneidest du raus.
Nee.
Das war tatsächlich so abgedroschen, das klingt, aber es war tatsächlich schon immer mein Traum. Ich habe das nach dem Abi irgendwie mal gegoogelt, Volontariat bei der Yacht. Aber das war so die Zeit, wo man eher davon abgeraten hat, Journalist zu werden. Und irgendwie haben mir alle davon abgeraten. Und ich habe ganz viele Praktika gemacht. Und jeder Journalist hat gesagt, werd bloß nicht Journalist. Und dann habe ich es irgendwie erstmal sein lassen. Und dann über Umwege später mal ein Praktikum gemacht in der Redaktion, nachdem ich dann doch immer irgendwie nebenher geschrieben hatte und dachte, ich will das jetzt aber unbedingt verbinden, segeln und schreiben. Mhm. Und es ist natürlich auch ein super schöner Job und man trifft total spannende Menschen, spannende Themen und deshalb mache ich das wohl jetzt immer noch.
Mhm. Es haben dir so viele Menschen davon abgeraten, weil, also ich habe ja vor 30 Jahren ungefähr knapp ein Volontariat gemacht. Und auch damals hieß es schon, oh, Journalismus, du, das geht nicht gut, das wird nichts. Sind wir so eine Branche, Lars, wo man immer behauptet, wir sterben aus?
Wir sind ja Methusalems, wenn ich das hier so höre, aber ja. Nee, überhaupt nicht, glaube ich. Und es ist aber schwierig. Wenn mich heute einer fragen würde, ja, soll ich Journalismus machen? Mhm. Jein. Das ist so, wenn du gut bist, wenn du dafür brennst, wenn du das willst, hast du viel mehr Chancen als früher, deine Message, deine Rechercheergebnisse und so weiter zu teilen über die verschiedensten Kanäle und deswegen sitzen wir ja auch hier, ist ja einer von vielen. Das ist ein ganz anderes Spektrum als ich, das in den ganz Anfängen noch auf einer Klapperschreibmaschine tatsächlich mit 5 Durchschlägen und was weiß ich gelernt habe. Und dann kamen die Satzfahnen aus der Druckerei zurück, da gab es nur Print halt. Man musste sich die ganzen Jahre weiterentwickeln und wenn ich das heute so sehe, du hast mega Möglichkeiten, aber auch schwieriger, glaube ich, als früher damit deinen Lebensunterhalt tatsächlich am Ende zu verdienen, weil natürlich die Redaktionen abbauen und das kennen wir ja alle, aber wer da seine Lücke findet und einen guten Podcast meinetwegen macht oder einen guten YouTube-Kanal oder was auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Es ist schwieriger geworden, den eigenen Weg zu finden, glaube ich, aber die Wege sind da.
Christina, warum wurdest du denn quasi davor gewarnt, ein Volontariat zu machen?
Weil das halt nicht immer ein einfacher Job ist und man natürlich auch ständig am Ball bleiben muss. Vielleicht habe ich auch die falschen Leute gefragt, das habe ich zumindest nachher gedacht, weil natürlich ist das Quatsch. Man darf sich überhaupt nicht davon abschrecken lassen und muss da unbedingt, wenn man diesen Traum hat, wenn man ja eigentlich schon das Privileg hat, einen Traum zu haben, dem man dann auch folgen kann, dann muss man das auch unbedingt machen. Und ganz egal, was einem andere sagen, das war dann so im Nachhinein auch meine Erkenntnis daraus. Aber an den Punkt muss man natürlich erstmal kommen und da ist es ja auch nicht abwegig, dass man sich als junger Mensch vielleicht davon abschrecken lässt, wenn einem vermeintlich erfahrene Leute sagen, mach das lieber nicht, ich mach das schon so lange und das ist keine gute Idee, da gibt es kaum Jobs und es ist anstrengend, da darf man sich nicht abschrecken lassen.
Lass uns zum Schluss über unsere Träume reden. Also wir sind alle Segler und wir träumen, behaupte ich mal, auch häufig vom Segeln. Lars, hast du einen konkreten Traum oder ein Ziel, was du machen willst auf dem Wasser?
Ja, habe ich tatsächlich. Ich würde noch mal gerne über den Atlantik segeln. Das bin ich noch nie. Ich komme ja aus dieser ganzen Jollengeschichte um die Tonnen segeln und so weiter und mit High Adrenalin und keine Ahnung. Und ich würde tatsächlich gerne Langstrecke 2 Wochen auf dem Boot mal gucken, was das Hirn mit dir macht eigentlich. Wenn du keine Beschäftigung hast, gar nichts, was in welche Welten du da so abtauchst, das würde mich schon noch mal interessieren. Bisher hat mich der Job, ist vielleicht auch eine Ausrede, vielleicht ist auch ein bisschen Angst dabei, weiß ich nicht, aber hat mich daran gehindert, rede ich mir zumindest ein, aber das würde mich schon noch mal interessieren.
Also ich habe diesen Skipper, der mich immer wieder mitnimmt, ich bin ja mittlerweile auch 3-mal über den Atlantik mit ihm und ich sag dir Bescheid, manchmal bringt der Boote rüber und braucht einfach ein paar Hände, die ihm helfen und ich würde dir Bescheid sagen und dann musst du gucken, ob du das zeitlich hinkriegst.
Oh Gott. Da habe ich ja keine Ausrede mehr.
Ja, genau. Und ich kann nur sagen, das erweitert den Horizont so ganz unglaublich.
Ja.
Man kann sich das fast nicht vorstellen. Ich weiß noch, als wir von Panama nach Tahiti gesegelt sind, das sind 5 Wochen nur Wasser. Und nach 4 Wochen sahen wir so die ersten Atolle.
Ja, ja, ja.
Einfach nur Land, ja. Und ich habe total geheult, einfach nur, weil ich Land gesehen habe.
Das glaube ich. Und genau das vermute ich dahinter so. Und wir lesen ja auch ganz viele Geschichten von eben solchen Atlantik- oder Weltumsegelungen und was weiß ich. Oder Erdmann, wenn man den liest, mein Gott.
Gott hab ihn selig.
Ja, genau. Leider Gottes, ja. Das würde ich hoffen, dass sowas dabei entsteht. Dass man mich nicht an Mast binden muss, weil ich über Bord springe, sondern weil ich was erlebe dabei.
Das entsteht tatsächlich. Und ich bin einmal nach Antigua gesegelt. Und da stand der Wind so ein bisschen, also die Passatwinde waren plötzlich nicht mehr achterlich, sondern die waren so halber Wind war das. Und dann haben wir zuerst die Insel gerochen und dann erst gesehen. Und das war ein ganz unfassbares Erlebnis.
Wonach hat die gerochen?
Nach Fruchtbarkeit.
Oha, wie ist das denn?
Ja, das kann, also Gerüche zu beschreiben ist ja quasi unmöglich, generell mal. Nach Erde, nach Land, also Wahnsinn. Und dann sind wir da nachts angekommen in so einer Bucht, haben den Anker geschmissen und sind dann nackt, wirklich, weil es ja auch dunkel war, es wäre auch egal alles, wir sind nackt ins Wasser gesprungen.
Keine Bilder jetzt im Kopf.
Ja, nee, musste nicht, war ja auch dunkel deshalb. Und sind dann an Land geschwommen. Also wirklich so dieses Robinson Crusoe-Gefühl. Du kommst dann nackt mit diesem Geruch und nach über 3 Wochen war das, weil wir so schlechten Wind hatten, kommst du auf so einer Insel an. Das sind Momente, die sind völlig unvergesslich für mein Leben und ich bin wahrscheinlich auch durch meine vielen Abenteuer so ein bisschen versaut und brauche immer noch mehr Kick, vielleicht aber auch nicht. Ich brauche einfach, ich glaube, am meisten Natur und das ist es. Ich kann, so ein Stadtleben kann ich nicht klassisch auf Dauer führen, das geht für mich einfach nicht mehr.
Ich glaube, diese Robinsonade, das ist tatsächlich, was uns in die Scheren auf eine abgelegene Insel oder in eine Ankerbucht treibt. Wo kann man das noch als beim Segeln? Mit dem Wohnmobil geht es schon mal gar nicht mehr. Und genau dieser Eskapismus heißt das heutzutage. Aber ich glaube, diese kleine Rubinsonade am Wochenende, das ist es tatsächlich.
Christina, ja. Was ist dein Traum?
Ich habe mir glücklicherweise gerade einen Segeltraum erfüllt. Ich war ein paar Monate segeln am Stück und bin insofern gerade, ja, eigentlich gut gesättigt und freue mich darauf, dass wir jetzt hier weitermachen.
Magst du uns erzählen, was du gemacht hast?
Ja, klar. Wir waren segeln in der Ostsee, 4 Monate lang rund Ostsee bis Haparanda hoch und zurück. Und ja, glücklicherweise noch vor dem großen Sturm wieder zurück im Heimathafen an der Nordsee. Und ja, haben uns da einmal die Ostsee angeschaut, die ich vorher gar nicht kannte und die ja wirklich ein wunderschönes Revier ist. Das war einer der Gründe, warum wir da hingesegelt sind, also mein Partner und ich, weil uns alle natürlich auch in der Redaktion immer davon vorschwärmen, wie schön es da ist. Und als mir dann mal ein Weltumsegler sagte, ja, die Ostsee ist wirklich das schönste Revier, habe ich gedacht, okay, jetzt, glaube ich, müssen wir uns die wirklich mal anschauen, wenn das schon die Weltumsegler behaupten. Und so sind wir dann, ja, einmal hin und Finnland hoch, Schweden runter, das war wirklich toll.
Wow. Ach, super schön. Ja, es ist einfach auch so schön, dass wir das vor der Haustür haben in Deutschland. Ne? Dass wir 2 Meere haben, unter anderem diese wunderschöne Ostsee. Und die Themen werden uns nicht ausgehen. Und ich freue mich total auf diesen Podcast und bin gespannt, was uns begegnet, worüber wir reden werden, wann ihr mal wieder Gast sein werdet. Und danke euch schon mal sehr und freue mich jetzt auf eine ganze Reihe an Podcast-Folgen mit der Yacht.
Ja, vielen Dank, Tim.
Ja, dann danke, Tim, für die Pilotfolge hier und mal gucken, was wir daraus machen.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu. Immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.